Guten Morgen, Kirche, die bewegt. Schön, euch so halb zu sehen. Draußen ist zum ersten Mal nach langer Zeit ein bisschen wieder schöneres Wetter und die Sonne scheint und man denkt, heute könnte ein frühlingshafter Tag werden und wir verbringen gemeinsam im dunklen Kino die nächste Zeit. Aber das ist auch schön. Ich glaube wirklich, dass es gut ist, heute Morgen hier zu sein, weil es immer gut ist, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und Gemeinschaft miteinander zu haben als Kirche. Wir starten heute in eine neue Themenreihe. Und ich will mich zu Anfang noch vorstellen, weil ich weiß, es sind ein paar neue Gesichter heute Morgen hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du darfst dir gerne nachher beim nach draußen gehen, am Infopoint eine Karte mitnehmen mit unserem Jahresthema, kennenlernen, deine Kontaktdaten lassen, wenn du dich wohlgefühlt hast heute, was wir sehr hoffen. Wir freuen uns immer, neue Menschen kennenzulernen. Ich bin Jojo, ich bin Teil des Pastoralteams und ich darf heute uns mit reinnehmen in unsere neue Themenreihe. Aber bevor wir damit starten, möchte ich nochmal, dass wir gemeinsam einen Blick zurückwerfen. Was war denn eigentlich? Wir sind in das Jahr gestartet mit der Jahreslosung, prüft alles und behaltet das Gute. Und dann hatten wir Visionssonntag und wir haben diese Vision uns gesetzt, dieses Jahr das Thema erneuert. Und das wird sich auch das ganze Jahr hindurchziehen. Und auch die Themenreihe, die wir heute bis Ostern starten, wird damit zu tun haben, wird immer mit dieser Brille gelesen werden, erneuert, dass Gott uns erneuert und durch uns Erneuerung in diese Welt bringt. Und die letzten Wochen haben wir dann, weil unser Jahresvers in dem Buch, Prophetenbuch Ezekiel steht, uns ganz viel mit dem Alten Testament beschäftigt, mit dem Prophet Ezekiel. Und Ezekiel, wie viele andere Propheten, ich erinnere uns nochmal, oder eigentlich alle auch, hat nicht so einen einfachen Job und hat auch nicht immer nur gute Nachrichten, sondern eher die schlechten. Und er konfrontiert das Volk Israel 48 Kapitel lang mit der harten Realität, dass die Welt, in der sie leben, nicht in Ordnung ist. Und wenn du mitgelesen hast, 48 Kapitel, dann weißt du, wie hart diese Realität wirklich ist und wie schwierig das manchmal auszuhalten war, das zu lesen, was Ezekiel alles anprangert im Namen Gottes. Die Welt, in der sie leben, ist nicht in Ordnung. Warum? Weil das Volk Israel sich falsch verhalten hat, genauso wie das Imperium, dass sie, also das Volk Israel oder Teile davon, dann verschleppt ins Exil. Und mitten in diesem Unrecht und in dieser Ungerechtigkeit passiert Wiederherstellung Gottes. Auch davon erzählt das Prophetenbuch Ezekiel. Mitten in dieser Ungerechtigkeit schaut oder legt Gott einen Fokus auf das Kleine, auf das Kaputte, auf das Übersehene und zeigt, dass Gott nicht so funktioniert wie unsere Welt und dass Gott nicht so handelt wie unsere Welt und grenzt sich damit ab von diesem babylonischen Reich, das das Volk Israel verschleppt hat. Wenn du mehr wissen möchtest, worum es tatsächlich die letzten Wochen und Monate, zwei Monate ging, dann haben wir fast alle Predigten auch auf Spotify und anderen Podcast-Streaming-Diensten zum Nachhören. Schau oder hör da gerne nochmal rein. Die Essenz des Buch Ezekiels könnte auch sein, dass Gottes Realität eine andere ist als unsere. Und das passt ganz gut auch zu unserer neuen Themenreihe, mit der wir uns jetzt bald beschäftigen oder ab heute beschäftigen. Und ich möchte aber zu Anfang dieser Predigt nochmal beten mit uns. Und Gott, ich lade dich ein, dass du heute Morgen sprichst. Ich bete, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, dein Wort zu hören und zu verstehen. Ich bete, dass du durch mich sprichst, dass alles, was nur von mir ist und du nicht sagen möchtest, dass ich es nicht sage. Und dass du deine Realität aufzeigst für unsere Welt und unser persönliches Leben. Ich bete, dass du uns ermutigst, aber auch herausforderst und dass wir mit einem guten Gefühl aus diesem Sonntagmorgen, aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen können, mit dem Wissen, dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass du uns nah bist. Amen. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. Man sieht das jetzt nicht ganz so gut, erstens, weil es verpixelt ist und weil es ein bisschen hell ist. Aber ich habe uns ein Bild mitgebracht von den, ich habe mir überlegt, wer sind so die einflussreichsten und mächtigsten Menschen, gerade weltweit. Da sind mir die so eingefallen. Yannick hat mir auch ein bisschen geholfen. Die einen oder anderen habe ich auch nicht immer ganz auf dem Schirm. Fragt mich bitte nicht, wie alle ganz selbst heißen. Ich habe versucht, es mir zu merken, aber gerade bei diesen beiden Scheichen finde ich schwierig. Aber ist auch nicht wichtig. Spannend ist ja auch, dass es alles Männer sind. Schade oder vielleicht auch nicht. Das sind die erfolgreichsten Männer und Menschen gerade weltweit wahrscheinlich. Vielleicht fehlt die eine oder andere, die dir noch einfällt. Und das, was sie wahrscheinlich alle miteinander eint, ist, dass sie nicht nur, dass sie erfolgreich sind, sondern sie sind ja nicht erfolgreich, weil sie so besonders sympathisch sind. Oder? Also, wenn du die eine oder andere Person feierst und sie super sympathisch findest, dann möchte ich dir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ein Großteil unserer Bevölkerung würde sagen, die fallen mir nicht ein, wenn ich daran denke, welche Menschen die sympathischsten sind. Warum sind sie so erfolgreich? Weil sie stehen für sich, also wenn ich es positiv formulieren würde, würde ich sagen, das sind Menschen, die stehen für sich und ihre eigenen Anliegen ein, ohne sich von den anderen um sich herum beirren zu lassen. Und damit kommen sie ganz gut klar, weil das ist, wie unsere Welt funktioniert. Du musst für deine eigenen Anliegen, für deine Themen einstehen, dich dafür einsetzen, nicht nachgiebig sein, egal was andere sagen. Und wenn du auch ein bisschen gegen, was auch immer, mir fällt kein gutes Wort ein, ihr wisst schon, wenn Leute sich ein bisschen dagegen wehren, dann sagst du, nee, das ist aber mein Fokus, meine Vision, mein Ziel, go for it. Ich war vor 2 Wochen in Berlin und war dort wegen Arbeit im Gemeindejugendwerk und das Coole ist, ich kann immer die Zeit nutzen, die Abende dann mit Freundinnen zu verbringen und in unserer alten Nachbarschaft rumzuhängen. Und ich habe 2 Freunde von uns besucht und wir haben uns ein bisschen, weil es wenige Tage nach der Wahl auch ja war, über die Wahlen unterhalten und was wir so gewählt haben. Und eine von den beiden Personen ist gar nicht deutsche Staatsbürgerin, aber hätte die gleiche Person gewählt oder Partei gewählt wie der oder die Ehepartnerin. Ich mache das ein bisschen anonym. Und als sie das erzählt haben, war ich irritiert, weil ich tatsächlich nicht so viele Menschen in meiner persönlichen Bubble kenne, die diese Person auch feiern. Denn sie haben beide Friedrich Merz gewählt oder hätten gewählt. Und die sind so in meinem Alter und das ist ungewöhnlich gerade für mein Alter. So eher, wir haben das ja auch in den Umfragen gesehen, das ist eher ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und ich habe sie so gefragt, ja warum, wieso findet ihr Friedrich Merz gut? Und dann haben sie gesagt, naja, sympathisch finden wir den jetzt nicht unbedingt, weil ich habe gesagt, naja, ich finde den so unsympathisch. Aber wir haben uns überlegt, wie sieht unsere Welt gerade aus, was passiert in unserer Welt, wer sind die großen Player und wie können wir dagegen standhalten? Und die einzige Person, die zur Auswahl stand, wo wir glauben, dass sie in diesem Ring bestehen könnte, ist Friedrich Merz. Und plötzlich habe ich sie verstanden. Weil das stimmt ja. Wahrscheinlich. Wenn wir in dieser Welt, in der wir sind, auch international bestehen wollen, persönlich, aber auch als Gesellschaft, als Land, dann müssen wir etwas Starkes, was Hartes, was Bestimmtes dieser Welt und der Situation, in der wir sind, entgegensetzen. Und das merken wir gesellschaftlich, aber ich glaube, wir merken das auch immer wieder ganz persönlich in unserem eigenen Leben. Ich habe uns nicht nur dieses Bild mitgebracht, sondern auch einen Bibeltext. Und da schauen wir rein. Der steht in Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Da heißt es, da kam die Mutter der beiden Söhne von Zebedäus zusammen mit ihren Söhnen zu Jesus. Sie warf sich vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Jesus fragte sie, was willst du? Und sie sagte, lass doch meine beiden Söhne neben dir sitzen, wenn du in deinem Reich regierst. Einen rechts von dir, den anderen links. Und Jesus antwortete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinken werde? Sie erwiderten, das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet tatsächlich meinen Becher austrinken, aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die mein Vater dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen, ihr wisst, Die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihren Namen. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, der soll euer Diener sein. Genauso ist auch der Menschensohn nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Das ist der Predigttext für heute. Und ich spoiler schon mal das Ende. Jesus setzt sich hier und sein Leben lang genau dem entgegen, wie die Mächtigen der damaligen Zeit ticken, wie die sich behaupten und wie sie behaupten, dass die Welt funktioniert. Und ich behaupte, dass er das heute noch genauso tut. Ich bin überzeugt davon. Und wir wollen heute ein bisschen dem nachspüren, warum das so ist. Und dazu schauen wir nochmal in den Text. Was passiert da eigentlich? Vor dieser Perikope, also vor diesem Textabschnitt, den ich gerade gelesen habe, kündigt Jesus im Matthäusevangelium das dritte Mal seinen Leidensweg an, also dass er sterben wird, dass er erniedrigt wird. Und in diesem Moment oder kurz danach, keine Ahnung, was bei diesen Jüngern los war, meinen sie, zu Jesus hinzugehen, nachdem er erzählt hat, wie er leiden wird, und ihn darum zu bitten, dass sie doch einen Platz in der Ewigkeit neben ihm haben. In diesem Text hier, den ich gelesen habe, macht das die Mama von den beiden. Diese beiden Jünger heißen Jakobus und Johannes. Es gibt aber Parallelstellen in anderen Evangelien und im Evangelium, das nach Matthäus folgt, also im Markus-Evangelium, kommen sie selber zu Jesus. Also dort wird es so erzählt. Und ich habe mir gedacht, das wirkt so ein bisschen, als würden sie selber kommen, aber sie schicken so ihre Mama vor, weil sie schon wissen, dass die anderen es nicht so gut finden vielleicht. So, Mama, frag mal für uns. So in diese Richtung. Was wollen sie eigentlich? Ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, na ja, die wirken so ein bisschen wie die klassisch guten deutschen BürgerInnen, die in der Ewigkeitsperspektive schon mal das Handtuch am Pool bereitlegen, damit sie auf jeden Fall einen guten Platz haben. Irgendwie ist da dieses Bedürfnis, ich möchte einen Platz haben, ich möchte eine Rolle haben, ich möchte vorkommen und ich kann nicht darauf warten, dass das automatisch passiert, sondern ich muss mich dafür einsetzen, dass ich auch zu dem komme, was ich möchte und was ich brauche. Kennt ihr das? Die Jüngerinnen und Jünger, die das mitbekommen, die ärgern sich. Warum ärgern die sich? Ich glaube, sie ärgern sich hier nicht, weil sie das total die bescheuerte Frage finden und denken, hä, ihr habt Jesus nicht richtig verstanden, was soll das? Sondern die ärgern sich wahrscheinlich, warum fragen die für sich? Wir wollen ja auch den guten Platz haben. Das ist meine Theorie, dass sie deswegen auch fragen, dass sie sich deswegen ärgern, weil die beiden könnten ja jetzt den guten Platz haben und ich könnte den verpassen. Die könnten die Ewigkeit ganz nah an Jesus dran verbringen und ich vielleicht nicht so nah. Und sie handeln genauso, wie die Welt damals funktioniert hat und wie sie heute auch noch funktioniert. Dass wir ganz früh schon lernen, wenn wir einen Platz wollen, wenn wir vorkommen möchten, dann müssen wir uns auch darum kümmern, dass das passiert. Und Jesus sagt ganz klar zu ihnen, so funktioniert das hier bei mir nicht. Ich lese uns das nochmal vor. Jesus ruft zusammen und ihr sagt, ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein, das ist ein Doppelpunkt, aber in meinem Kopf gehören da so 5 Ausrufezeichen hinten dran. Sondern wer von euch groß sein will, der soll den anderen dienen und wer von euch der Erste sein will, soll euer Diener sein. Genauso ist auch der Menschensohn, da sagt Jesus, genauso bin auch ich gekommen, um ihr dienen zu lassen, um ihr nicht dienen zu lassen, im Gegenteil. Ich formuliere das um. Ich bin gekommen, um anderen zu dienen und mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir starten heute in eine neue Reihe. Und diese Reihe wird bis Ostern gehen. Und wir werden uns ganz viele Geschichten von Jesus anschauen, die immer wieder die gleiche Aussage haben, nämlich das, was eins der letzten Dinge ist, die Jesus sagt, kurz vor seiner Kreuzigung, wenn er vor Pilatus steht, sich selbst erklären muss, wer er ist und wie er dahin gekommen ist, dass das Volk ihn jetzt kreuzigen lassen möchte. Und Jesus antwortet: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das, wie ich funktioniere, wie ich denke, wie ich handle, wie ich ticke, das hat nichts mit dem zu tun, was in dieser Gesellschaft, was in dieser Welt so oft an oberste Stelle gestellt wird, gelehrt wird, gelernt wird, von Kindesbeinen an. Ich liebe dieses Kinderlied. In Gottes Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Und deswegen, also nicht nur, weil ich das so liebe, sondern weil es das so gut zusammenfasst, ist der Titel unserer neuen Reihe Umgekehrt. Umgekehrt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es ist anders. Gottes Reich, Gottes Perspektive, wie Gott tickt, das ist anders. Anders als wir denken, anders als wir ticken, anders als die Menschen um uns herum es uns immer wieder sagen und lehren. Wir haben diese zwei Pfeile und die sind, sage ich mal so, das Logo unserer Serie. Das ist ein Pfeil, der von unten nach oben reicht und einer, der von oben nach unten reicht. Und wir glauben nicht, dass der Himmel oder die Ewigkeit oben im Himmel ist, so was wir sehen. Aber ich glaube, wir reden immer von oben, weil das signalisiert oder erzählt oder mitmeint, dass es was ist, was wir eigentlich nicht erreichen können. Was wir vielleicht auch immer nicht immer ganz verstehen können. Aber dieser Wunsch von umgekehrt und Jesus besser zu verstehen und das zu leben ist, dass wir uns ausstrecken nach dem Reich Gottes, nach dieser Perspektive Gottes und daran festhalten und vielleicht daran ziehen und versuchen, diese Schnittmenge von Reich Gottes, von Himmel und Erde zu vergrößern. Reich Gottes, das, auch das, was die Bibel erzählt, ist was noch nicht da ist. Diese Realität, von der Jesus spricht, diese Realität, die Jesus lebt, das ist nicht das, was wir in unserem Alltag und was wir in unserer Welt finden. Aber es gibt diese kleinen Momente. Und das, was uns, unser Auftrag und unser Wunsch ist, ist uns danach auszustrecken. Und das in unsere Welt, in unsere Situation, in unsere Gesellschaft, unsere Zeit hineinzuziehen. Dieses noch nicht, aber schon, wird ganz oft gesagt. Es ist noch nicht ganz da, aber es ist schon hereingebrochen. Das ist, was Jesus lehrt. Was können wir darunter verstehen? Ich fand einen sehr schönen Gedanken oder ein Bild, wie sich Reich Gottes und Reich Gottes Perspektive, dieses, wie wir nicht wie Herrschende miteinander umgehen sollen und die Machtinhaber, was Jesus zu den Jüngern sagt, sondern anders, dienend, wie das aussehen kann. Das hat die Theologin Dorothee Sölle ganz gut beschrieben in einem Gedicht, das sie geschrieben hat. Und der Titel dieses Gedichts heißt Der dritte Weg. Das hört sich ein bisschen überdramatisch an, aber ich mag dieses Bild von einem dritten Weg, von diesem, das in unserer Welt, ich rede immer von der Welt, aber einfach in unserer Gesellschaft, in dem, wie wir ticken, wie wir als Menschen miteinander umgehen, was diese Herrschenden, diese Menschen mit so viel Macht, die wir am Anfang gesehen haben, uns auch immer wieder weismachen, entweder es funktioniert so oder so, dass sie sagt, Reich Gottes und Reich Gottes Perspektive ist wie so ein dritter Weg, den wir auch gehen können. Und dass Jesus kommt und sagt, nee, es muss nicht nur so oder so sein, sondern es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Und ich lese uns einmal dieses Gedicht, das sie geschrieben hat. Wir sehen immer nur zwei Wege. Sich ducken oder zurückschlagen. Sich kleinkriegen lassen oder ganz groß herauskommen. Getrennt werden oder trennen. Jesus, du bist einen anderen Weg gegangen. Du hast gekämpft, aber nicht mit Waffen. Du hast gelitten, aber nicht das Unrecht bestätigt. Du warst gegen Gewalt, aber nicht mit Gewalt. Wir sehen immer nur zwei Möglichkeiten. Selber ohne Luft sein oder anderen die Kehle zu halten. Angst haben oder Angst machen, geschlagen werden oder schlagen. Du hast eine andere Möglichkeit versucht und deine Freunde haben sich weiterentwickelt. Sie haben sich einsperren lassen, sie haben gehungert, sie haben die Spielräume des Handelns vergrößert. Wir gehen immer nur die vorgeschriebene Bahn. Wir übernehmen die Methoden dieser Welt, verachtet werden und dann verachten. Die anderen und schließlich uns selbst. Lass uns die neuen Wege suchen. Mich hat das beeindruckt. Ich möchte es zu meinem Gebet machen. Gott zu bitten, mir immer wieder zu zeigen, dass es nicht nur das eine oder das andere Extrem gibt, was am Ende im Negativen endet, sondern dass da ein dritter Weg ist, ein Weg von Gerechtigkeit und Frieden, der vielleicht dem entgegensteht oder mit Sicherheit dem entgegensteht, was irgendwie so oft ganz logisch und klar ist, wie man mit einer Situation umgehen soll. Ich habe uns ein Beispiel aus meinem Leben mitgebracht. Es ist kein ganz großes, aber es ist so ein im Kleinen. Ich bin ja vor fast 7,5 Jahren nach Berlin gezogen und habe dort angefangen zu studieren und wusste, okay, ich muss mir einen Job suchen und ich habe einen Job gefunden in der Gastro, mitten in Kreuzberg, super der touristische Ort, immer richtig viel los und es war irgendwie ein cooler Job, ich habe ganz viel dort auch nochmal gelernt, aber es war ein richtiges Beispiel für so, warum Gastro auch richtig, richtig anstrengend ist. Du rennst einfach 8, 9, manchmal sogar 10 Stunden ohne Pause. Wenn du 15 Minuten Zeit hast und zwischendrin schnell was zu essen, dann ist schon mal ein guter Tag gewesen. Du kriegst Mindestlohn und dann ein bisschen Trinkgeld. Aber wenn ganz viele Touris in Deutschland da sind, dann kriegt man auch kein Trinkgeld. So, das war meine Lebensrealität. Und gleichzeitig hatte ich einen Chef, der eigentlich ein richtiges Arschloch war. Zum einen, weil er uns nicht besser bezahlt hat, weil wir keine Pausenzeiten hatten, aber weil er auch immer kam und meinte, er wüsste, wie es besser geht und jeder im Team gesagt hat, so, der hat eigentlich keine Ahnung. Niemand wusste, was der in der Gastro gemacht hat und wie er da vorher arbeiten konnte, bevor er seinen eigenen Laden hatte. Und egal, wie stressig es war, er kam manchmal, hat sich an seinen Tisch gesetzt, seine Freunde eingeladen, hat dann irgendwie noch hinterm Tresen rumgewuselt, wenn man eh schon im Stress war und kein Platz war und sich ich könnte ganz viele Beispiele nennen, warum das wirklich problematisch war. Und auch wie er mit Mitarbeitenden umgegangen ist, wirklich, der hat die manchmal angeschrien durchs ganze Lokal, egal wie viele Gäste da waren, und sich laut mit denen gestritten. Ich erinnere mich auch an den Morgen, wo er mir erzählt hat, dass er sich morgens vor der Tür mit jemandem geprügelt hat. So, das war mein Chef. Und meine Kolleginnen waren so genervt und so, ich kann es gar nicht christlicher sagen, so abgefuckt von dem. Die haben wirklich... Und die sind auch gegangen, da war ein großer Wechsel. Ich war da richtig lange, ich habe da 6 Jahre gearbeitet. Und nach dem ersten Dreivierteljahr habe ich gedacht, ich glaube, ich gehe. Ich bin auch richtig genervt. Und ich mochte den überhaupt nicht. Ich habe echt gedacht, boah, ich habe so einen blöden Chef. So, ich habe mich mit den anderen darüber geärgert, wie dumm der ist und was er jetzt schon wieder gemacht hat und wo er sich hier beschwert hat und dass er überhaupt keine Ahnung hat und dass wir es eh alle viel besser können als er. Und dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich möchte ich das nicht. Und ich habe angefangen, für den zu beten. Und ich habe nicht nur angefangen, für ihn zu beten, sondern ich habe auch dafür gebetet, dass Gott mich da gebraucht, wo ich bin. Und das Krasse ist, es hat sich was verändert. Mein Chef wusste, dass ich Theologie studiere und ich erinnere mich noch an das erste Mal, wo es stressig war, wo viel los war, wo ich gearbeitet habe und er gesagt hat, hey Jojo, komm, setz dich zu mir an den Tisch und angefangen hat, mir sein Leid zu klagen. Über seine Beziehung, über sein Leben, über die politische Lage und von da an war ich immer so ein bisschen seine Seelsorgerin. Da wurde ich das erste Mal in meinem Leben für Seelsorge bezahlt. In dieser Zeit, in der ich da war, habe ich so viel mit ihm geredet. Ich durfte mit ihm bei uns im Restaurant beten und für ihn beten. Und vor 2,5 Jahren durfte ich seine verstorbene Ex-Frau beerdigen. Obwohl er selber von sich sagt, er ist Atheist und seine Frau auch. Aber weil da so eine Vertrauensbeziehung war. Ich durfte bei dieser Beerdigung beten mit den Eltern. Und die lagen mir am Ende mit Tränen in den Augen, in den Armen, weil sie dankbar dafür waren. Und vor 2 Monaten, als ich in Berlin war, habe ich angerufen und gesagt, hey, ich bin da. Und er hat gesagt so, Ich bin im anderen Kiez, aber ich komme, ich will dich sehen. Und wir haben geredet. Und ich dachte, wow, wie krass. Ich mochte den nicht. Der ist immer noch ein Arschloch. Der geht immer noch nicht gut mit seinen Mitarbeitenden um. Aber mich zu entscheiden, nicht entweder einfach zu gehen oder wie alle anderen weiterhin über ihn zu hetzen, sondern zu sagen, ich möchte Reich Gottes Perspektive, ich möchte was Gutes hier mit reinbringen. Ich glaube, das hat auch ein Stück sein Leben verändert. Der sagt mir immer, hey, wenn ich irgendwann heirate, wenn ich beerdigt werde, du machst es. Und zwischendrin sagt er auch, eigentlich will ich ja doch glauben. Mal schauen, was in Zukunft passiert. Für mich ist das so ein schönes Beispiel von, ich kann mich für das eine oder das andere entscheiden, aber es gibt noch eine dritte Option. Ich muss nicht so reagieren, wie es logisch ist, auch wenn ich einen Grund dazu habe. Das ist nicht in der Reihenfolge von den Folien, aber Luca, vielleicht kannst du noch mal das Bild machen, wo die Politiker und Jesus auch sind. Wisst ihr, was das Spannende ist? Unsere Gesellschaft, und ich will nicht sagen unsere Zeit, weil das war damals bei Jesus schon genauso, die lehrt uns, für unser Recht so zu kämpfen. Mit erhobenen Fäusten, mit erhobenen Händen. Das ist so spannend, wie diese Politiker alle da stehen. Jesus hat so gekämpft. Mit ausgestreckten Armen, hängt am Kreuz. Ausgeliefert. Das war, wie Jesus gezeigt hat, was es wirklich bedeutet, für Recht einzustehen, sich ausliefern zu lassen, bis in den letzten Moment. Und ich mag dieses Bild nicht, weil das schön ist, Jesus sterbend am Kreuz zu sehen. Da ist so viel Gewalt und Missbrauch und all das Negative. Aber das sind ausgebreitete Arme. Arme, die empfangen. Arme, die sagen, hey, hier darfst du sein. Ich kenne deinen Zerbruch. Ich kenne dein Leid. Ich weiß um deine Situation und wie schlecht sie auch ist. Und wie auswegslos sie scheint. Du musst nicht immer mit Fäusten kämpfen für dein Recht. Und das ist das, was Jesus auch zu seinen Jüngern hier sagt. Hey, ihr müsst euch nicht bemühen. Ihr müsst nicht um euren Platz und um euer Recht kämpfen. Das tun die Mächtigen. Die kämpfen um ihr Recht, ohne Rücksicht auf alle anderen. Das, wozu wir gerufen sind, sind die anderen zu sehen, die anderen zu lieben und diesen dritten Weg einzuschlagen. Ich habe uns zum Ende noch ein Zitat mitgebracht von meinem neutestamentlichen Professor Carsten Clausen, der was über Reich Gottes geschrieben hat. Und ich möchte uns das vorlesen. Ihr könnt auch mitlesen. Wenn wir uns im Glauben nach dem Reich Gottes ausstrecken, das ist für mich das, nach dem Reich Gottes ausstrecken, dann erleben wir Heilung und Tröstung, Hoffnung und Zukunft über den Tod hinaus. Und auch Versöhnung. Das Reich Gottes bricht durch. Nicht selten, wo wir es nicht erwarten. Mitten in großen Schwierigkeiten und Herausforderungen. Wir können das Reich Gottes nicht machen, aber wir können es willkommen heißen. Mit aller Kraft und Ausdauer. Mit Gelassenheit und Vorfreude. Und darum beten, dass es sich in unserer Mitte und in dieser Welt ausbreitet. Dein Reich komme. Wir können das Reich Gottes nicht machen, aber wir können es willkommen heißen. Mit ausgebreiteten Armen. So ein Stück davon in unsere Realität und in unsere Welt und in unsere Gesellschaft ziehen. Und zeigen, dass es nicht immer nur diese zwei Optionen gibt, einstecken und dabei versagen oder austeilen. Das ist mein Wunsch für uns und dass du dich mit uns auf diese Reise machst, die nächsten Wochen bis Ostern, rauszufinden, was da hinten dran steckt, noch mehr davon zu lernen, was ist Reich Gottes, was ist diese Reich Gottes Perspektive, was ist gemeint mit diesem andersrum. Diese Geschichten, die so cool sind, zu entdecken, wo Jesus immer wieder Situationen aufzeigt und sagt, ja, so kennt ihr es, so seid ihr, so tickt ihr. Aber hey, bei mir ist es ganz anders. Und das ist gut so, weil das ist heilsam, das ist hoffnungsvoll. Und ich bin mir sehr sicher, dass jede einzelne Person, die heute Morgen sitzt, mindestens eine Situation direkt aufzählen kann, die nicht gut ist in deinem Leben. Und wo, wenn du die Menschen in deinem Umfeld fragen würdest, ganz, ganz viele Tipps sind, wie du damit umgehen solltest, was du tun kannst, wie du für dein Recht kämpfen kannst. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, nicht die Faust zu erheben, sondern ausgestreckte Arme zu haben und zu sagen, hey Gott, ich vertraue dir. Oder vielleicht sagst du, Gott, ich kenne dich nicht mal. Oder du sagst, Gott, ob es dich überhaupt gibt, ich bin nicht sicher, aber ich wünsche mir Veränderung in meiner Situation. Ich wünsche mir Hoffnung. Ich brauche das. Ich möchte erleben, dass dein Reich kommt. Dann darfst du das tun. Du darfst an deinem Platz gleich beten. Wenn wir Lobpreismusik machen, aber du darfst auch zum Gebet kommen und für dich beten lassen. Weil manchmal ist es so schwer, das selber zu tragen und sich selber auszustrecken. Und wenn du merkst, ich kann das nicht alleine, dann komm zum Gebet. Und da werden Yannick und ich sein und wir beten gerne mit dir und für deine Situation. Mich ermutigt das immer wieder zu lesen, dass die Jünger und Jüngerinnen, die jeden Tag mit Jesus unterwegs waren, dass die es auch nicht gecheckt haben, dass sie immer wieder daran erinnert werden mussten, dass Gottes Realität eine andere ist, obwohl sie es jeden Tag miterlebt haben. Ich würde meinen, wenn ich diese ganzen Wunder live miterlebt habe, dann hätte ich es alles gecheckt. Wir sind gemeinsam auf dem Weg, wir sind gemeinsam auf einer Reise. Das, was wir tun können, ist unsere Hände ausstrecken und Gott einladen und beten und glauben, dass Veränderung kommt. In unserem Leben, aber auch so darüber hinaus. Oh, mein Herz schmerzt und blutet, wenn ich die Nachrichten lese. Manchmal halte ich es gar nicht auf, die Nachrichten-App zu öffnen. Jesus lehrt uns beten. Und zwar zu beten, dass das Reich Gottes kommt. Das macht er dem Vater unser. Und ich werde heute nicht alleine zum Abschied dieser Predigt beten, sondern ich lade uns ein, dass wir gemeinsam das Vater unser beten. Das Vater unser, das sich ausstreckt danach, dass Reich Gottes kommt und Veränderung schafft im Persönlichen und im Großen, im Alltäglichen und darüber hinaus. Und ich lade dich ein, wenn du möchtest, aufzustehen und mit mir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.